ist was.
Der Podcast.
Mit Sarah von Neuburg,
Andreas Piasek
und Lars Christian Kader.
Und hier sind sie wieder, zwei Sozialpädagogen und ich.
Ich glaube, ich habe gerade ins Opening reingeatmet.
Ja. Hm. Wann ist eigentlich das mit dem Sekt eingeschlafen?
Also seit du keinen mehr aufmachst, würde ich sagen.
Ja, seit ich keinen mehr mitbringe. Ja. Das ist ja genau das. Also ich meine, ich will jetzt nicht immer auf diesen Mann, Frau und Rollenverteilung und bla 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 rumreiten. Das ist meistens so, wenn eine Frau sich nicht kümmert, dann passiert halt auch nichts. Aber dann sagen die Männer, sei doch mal nicht so gestresst, reg dich doch nicht so auf, warum machen bla 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 bla, ist doch alles nicht so wichtig. Aber dann merkt ihr nämlich auch, wenn wir es nicht machen, fehlt euch was.
Erzähl mehr von zu Hause, Sarah. Was
denn? nein, bei uns ist das nicht so. Nee? Aber so insgesamt, glaube ich, ist das so eine Dynamik, dass ich sehr oft über die Frauen aufgeregt wird, die ist immer so hysterisch, die ist immer so genervt, die ist immer so gestresst, mach dich mal locker.
Du meinst, wenn es um dich geht jetzt, oder?
Aber, oder? Nein, ich glaube, das ist ein generelles Phänomen.
Ach so.
Aber wir sind oft so gestresst, weil wir uns einfach um alles kümmern. Mhm. Und dann bist du halt nicht mehr so lustig und so entspannt.
Ich kann eine schöne Geschichte erzählen, die mir jetzt passiert ist, zum Thema Sachen mitbringen, ja, so wie du den Sekt mitgebracht hast.
Nicht?
Aha, aha. Ja. Ich arbeite ja noch für eine Sendung oder mache so Beiträge für eine Sendung Außenseiter Spitzenreiter, die es schon seit DDR-Zeiten gibt. Und da hatten
seit
wir
wie
jetzt
Jahren?
Seit 53 Jahren irgendwie.
Machst du auch schon die Redaktion, ne?
Ja.
Und Andi hat mit Anfang 20 angefangen.
Ich habe damals, da war ich noch gar nicht auf der Welt, aber da habe ich schon Außenseiter Spitzenreiter gemacht. Ja, habe mich ja einfach nur gut gehalten. Auf jeden Fall, manchmal graben wir da auch so alte Storys nochmal aus. Und da hatte ich jetzt einen Zeitungsartikel gelesen über eine Frau, die von Außenseiter Spitzenreiter in der Sächsischen Zeitung 1985 gekürt worden ist für den besten Kartoffelsalat der DDR. Da sind 197 Leute sind zusammengekommen, ja, mit Kartoffelsalaten in Dresden. Ein riesen Aufriss.
Aber da muss ja irgendjemand alle 197 probiert haben.
Ja, da gab es einen Koch, der hat gesagt, ja, wir haben ja eine Liste und ich denke, dass wir hier bis zu 197 durchkommen.
Nein.
Und los geht's. So, jetzt haben die eine gekostet. So. Jetzt habe ich die angerufen und habe gesagt, Mensch, hab jetzt gelesen, sie gibt's ja noch, können wir noch mal
sie
vorbeikommen.
Sie gibt's ja noch.
So, ist ja schon eine Weile.
Sie leben ja noch.
Aber macht sie auch noch Kartoffelsalat?
So, ja, pass auf. Da ich gesagt, also wissen Sie, jetzt müssen wir da auf jeden Fall noch mal vorbeikommen. Und die so, nee, haut ab, ne? Will damit nichts mehr zu tun haben.
Wirklich?
Und ich so, nee, und dann muss sie erstmal gucken, was ist jetzt der Grund dafür? Und der Grund war ganz süß, weil sie nämlich Angst hatte, dass sozusagen auffliegt, dass ihr Kartoffelsalat gar nichts Besonderes ist.
Oh nein.
Und da habe ich gesagt, machen Sie sich da gar keine Sorgen. Ich denke, dass genau deswegen dieser Salat damals gewonnen hat, eben weil das so standardmäßig ist. Und habe ich gesagt, wir kommen jetzt nochmal vorbei, wir machen den nochmal und dann gehen wir noch zum Spitzenkoch nach Dresden, lassen den verkosten. Und es war wirklich, also es war sensationell, weil wir sind da hin, die hat mit der Moderatorin Madeleine Wille Kartoffeln geschnippelt und dann Öl.
Ja, Geschmacksträger.
Und dann sagte noch die Moderatorin so zu mir, ne, die wird die Mayonnaise bestimmt selber machen. Ich so, unter keinen Umständen. Und so war es auch. Da stand halt ein Berg mit so Mayonnaise. Ich hatte, fupp. Weißt du, noch ein bisschen Gurkenwasser drüber, fertig. Und genau das ist halt, glaube ich, der war dann wirklich lecker, aber lag natürlich im Bauch wie ein Stein. Und der Spitzenkoch hat ihn auch dann, der hat es gut gemacht, ne? Weil der hat gesagt, er fühlt sich halt an seine Großmutter erinnert, ne? Und ist halt ein typisch sächsischer Kartoffelsalat und halt sensationell. Aber er sagte eben auch, man muss natürlich heute auch bedenken, wir essen heute nicht mehr, um satt zu werden.
Ja.
Sondern auch so ein bisschen, ne, für den so. Aber das war ganz spannend, also war das sehr gut in der.
Aber kennt ihr das nicht? Das kennt doch, also doch, natürlich kennt ihr das, kennt doch jeder. Was ist denn gut und was ist schlecht? Also gut ist ja eigentlich das, was dich an, wie du sagst, gute Zeiten erinnert oder das, was du kennst. Und ich glaube, das beste Beispiel dafür ist ja Spaghetti Bolognese. Fast jede Mutter hat, glaube ich, schon mal Spaghetti Bolognese selbst gemacht und hat die große Enttäuschung in den Augen ihrer Kinder, ihres Mannes, von jedem gesehen, weil es halt nicht so schmeckt, wie man es kennt. Oder ist dann doch nicht so gut wie Maggi oder Knorr. Weil es einfach, das ist wie der Burger bei McDonald's. Natürlich ist der Cheeseburger von McDonald's, wenn du es jetzt nach Standardkriterien betrachtest, ganz sicher nicht der geilste Cheeseburger, den du auf der Welt kriegen kannst. Aber mich macht nicht so glücklich wie der McDonald's Cheeseburger, weil der erinnert mich irgendwie an die Zeiten, als das Zeug noch in Styropor geliefert worden ist, als ich danach irgendwie ins Schwimmbad gegangen bin. Das heißt also, gut oder schlecht hat ja viel mit Gefühl und mit Erinnerung und mit Gewohnheit auch zu tun. Vor allem auch natürlich mit Gewohnheit. Also kann ich mir das total gut vorstellen.
Wir hatten da zum Thema DDR-Kulinarik auch mal ein Experiment gemacht, wo man schneidet ja die Beiträge mit so einem Cutter zusammen, ne? Der bedient dann quasi so den Rechner. Und da hatte er wirklich zu kämpfen und ich hatte zwischendurch wirklich Angst, dass er sich in den Mülleimer übergibt. Der war auch am Vortag feiern, er hatte ihm eh so ein bisschen auf den Magen geschlagen.
Oh,
und zwar war folgende Geschichte. Wir hatten nämlich die Frage, ob man Konserven aus DDR-Zeiten noch essen kann.
100%.
Und sind in so einen Laden und haben uns halt so diese Gläser geholt und so Konserven mit, Konserven. Und sind dann mit so einem Koch und hat den halt aufgemacht. Da war so Blutwurst und so und das ging noch. Und dann macht er aber die Fischdose auf und kostet mit so einem kleinen Löffel irgendwie von dem Öl und sagt so, das muss sofort weg, das muss sofort weg. Und die Moderatorin so, nee, aber kann man da nicht, nee, das muss sofort weg, sonst knallt uns ja die Hufe weg. Das war halt dann nicht mehr ganz so gut. Und im Übrigen gab es danach ganz viele böse Zuschauerzuschriften, dass er quasi für diesen Beitrag diese DDR-Konserven zerstört haben. Weil wir haben sie ja aufgemacht und dann so
die Wanne. Was hättest du denn stattdessen damit machen sollen?
In Schrank stellen vielleicht, weiß ich nicht.
Ins Museum?
Hm.
Also mit Ablaufdaten, da sind ja Lars und ich super unterschiedlich. Ne? Meine Mutter hat mir einen Satz, also es gibt vielleicht insgesamt 10 Sätze, die meine Mutter mir mitgegeben hat, so fürs Leben. Und einer davon ist, was soll denn daran schlecht werden?
Ja, vieles. Nee. Ich kann es überhaupt nicht. Ich esse, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum.
Das ist Wahnsinn, das heißt doch Mindesthaltbarkeitsdatum und nicht Ablaufdatum. Das musst du doch schon am Wort hören, dass du es falsch machst.
Wenn du nicht ins Mikrofon sprichst, sondern so daneben, da klingst du wie so eine verrückte Hexe, die im Eingang von der Tür steht und rumbalbert.
Was soll das heißen? Ich heiß so.
Also,
ich bin so.
Ich wollte sagen, ja. Also jedenfalls, Mindesthaltbarkeitsdatum, wenn es überschritten ist, kann ich es nicht essen. Und egal, was es ist. Und zum Beispiel auch bei meinen Eltern ist es auch mein Vater, der war in der milchverarbeitenden Industrie, so möchte ich es mal nennen. Und der meint also immer, sich also besonders toll auszukennen mit Sahne und mit Zeug und so. Und wenn ich dann bei meinen Eltern sage, trinkt immer in seinen Kaffee Sahne. So, ne? Und dann sage ich, Papa, die hat doch da oben schon so einen komischen Rand, diese Sahne. Und die ist doch jetzt auch schon, was weiß ich, wie viele Tage abgelaufen. Ja. Und dann muss ich auch mal anhören, ja, wieso, das ist doch gut, was soll da schlecht werden? So halt, ne? Und das könnte ich überhaupt nicht. Also ich bin da ganz.
Kennt ihr die gezuckerte Kaffeesahne, die so dickflüssig ist? Oh.
Die gab es früher im Realmarkt in der Russenabteilung, gab es die da.
Ja, ich glaube, die kommt irgendwie auch ursprünglich da, ja.
Ja.
Ah, das ist das Beste. Damit kann man übrigens super Plätzchen bestreichen. Kleiner Hausfrauentipp am Rande, weil normalerweise quillt man da ja immer alles Mögliche zusammen, so Ei und Milch und so. Damit kann man das perfekt, die glänzen dann so schön. Ja, aber das macht mich wahnsinnig, dass du alles wegschmeißt.
Ja, und Gott sei Dank sind wir nicht verheiratet, also ich meine.
Es gibt im Übrigen.
Es gibt übrigens ganz viele, die traurig sind, dass wir nicht verheiratet sind.
Echt?
Ja.
Da gehöre ich aber nicht dazu.
Aber du hörst es doch immer wieder, wenn wir zusammen unterwegs sind. Warum habt ihr denn nicht geheiratet?
Seid ihr da auch traurig drüber?
Sind wir da? Ja, schon, oder?
Was?
Wenn du dich mit jemandem so gut verstehst, über so viele Jahrzehnte.
Ja, das liegt genau daran, dass wir nie geheiratet haben.
Ach so.
Ne?
Ja. Also ich glaube, viele Sachen sind ja dann auch gut, wie man weiß es halt nicht. Das finde ich ohnehin. Ich habe mal gehört, dass der größte Grund, warum die Menschen nicht so glücklich sind, wie sie glücklich sein könnten, dass sie immer denken, sie haben viel falsch gemacht.
Ach, wir bräuchten nur so einen Jingle, das dann immer sagt, und jetzt Sozialpädagogen-Alarm.
Nee, das ist Sarah eher so Küchentischpsychologie.
Ja. Oh, ja, das kann man, so kann man es auch nennen.
Aber das ist mir damals so eingeleuchtet, als ich das gehört habe. Weil da hat jemand gesagt, wenn man sich immer wieder bewusst über Dinge freuen würde, die man richtig gemacht hat, hätte man wahnsinnig viele Gründe, stolz auf sich zu sein, happy zu sein. Aber die nimmt man halt einfach so hin. Stattdessen ärgert man sich immer über verpasste Chancen oder über Entscheidungen, die man irgendwie vermeintlich falsch getroffen hat. Und das ist nicht mal rational, weil du ja gar nicht weißt, weißt, was so eine Entscheidung auch mit sich gebracht hätte. Also mein Mann ist da übrigens auch ein gutes Beispiel, der ist ja Pilot, ist ja aber auch Luft- und Raumfahrtingenieur und hatte damals die Chance, seinen Master oder seinen Doktor in München zu machen.
Jetzt wird es auch noch intellektuell, Andi, jetzt müssen wir aufpassen. Ja,
und hat sich dann aber dafür entschieden, weiter zu fliegen. So. Und er sagt ganz oft so, ach, das wäre auch eine tolle Entscheidung gewesen und dann wäre jetzt das und das und dann würde jetzt das und das sein. Da sage ich immer, aber das weißt du doch gar nicht. Vielleicht wärst du da total unglücklich gewesen. Du setzt jetzt erstmal voraus, dass diese Entscheidung nur Gutes mit sich gebracht hätte. Aber zum Beispiel hätten wir uns ganz sicher nicht getroffen. So als Beispiel. Und das finde ich schon interessant. Und der hat, also die haben das wissenschaftlich mit einer Formel, was mir natürlich vollkommen fremd ist, aber errechnet, dass das einer der Hauptgründe ist, warum wir nicht so glücklich sind, wie wir sein können, weil wir einfach nicht wissen, wie viele gute Entscheidungen wir getroffen haben.
Also das ist sowieso eine Sache, dass wir geben ja auch Lebenstipps hier so, ne? Und man kann wirklich, weil es gibt so viele Möglichkeiten, Entscheidungen zu treffen und so, ja, man kann in seinem Leben im Prinzip die meisten Entscheidungen sozusagen zufällig treffen. Weil du ja auch zum Beispiel deine Berufswahl beispielsweise, die triffst du ja in einem Alter, wo dir ja überhaupt alle Informationen fehlen, ja, dass du überhaupt gar nicht weißt.
Echt so.
Also du auf Grundlage von eigentlich Nichtwissen überlegst du dir, was du so werden willst, weil du da irgendwie so eine kindliche Vorstellung von hast, wie das so ist.
Oder eine Leidenschaft.
Oder eine Leidenschaft.
Und man sollte, ja auch nicht rational.
Und man sollte sowieso beruflich niemals seiner Leidenschaft nachgehen, sondern seinem Talent.
Aber das sind oft zwei unterschiedliche Dinge.
Unterschiedliche,
ich sage immer, ich bin in den Sachen gut, die ich nicht gerne mache. Und ich bin in den Sachen schlecht, die ich gerne mache. Das ist echt ein
also
Problem.
Genau, da musst du also aufpassen. Und dann wollte ich noch sagen, und deswegen, du weißt nie, das hat mal so eine Professorin gesagt, wenn jemand sagt, er möchte gerne in Harvard studieren und schafft es aber nicht nach Harvard, aus irgendeinem Grund, und dann muss nach Yale von mir aus. Ja?
Das sind so ungefähr meine Probleme.
Genau, und dann ist er dann also in Yale und überlegt sich die ganze Zeit nur, wie scheiße es in Yale ist und wie geil es aber in Harvard ist.
Ja,
man, ja,
hat eben keine Ahnung. Sagt genau, ja.
Und so, und dann weißt du aber gar nicht, ob sich in Harvard viel beschissener gewesen wäre für ihn als in Yale oder was weiß ich, ich habe jetzt mal irgendwelche Unis genannt, ne, so. Und deswegen kannst du da deine Lebensentscheidungen ganz locker eigentlich fällen, weil du weißt nie, was passiert wäre, wenn du sie anders gefällt hättest. Im, ja, Übrigen ist es auch so, dass in Partnerschaften beispielsweise die Leute, die sich immer so trennen, die trennen sich ja, weil sie irgendwie meinen, nochmal irgendwie was anderes, besseres haben zu können, keine Ahnung. Aber der beste Partner ist eigentlich immer der, den du aktuell hast. Weil du weißt ja gar nicht, was du als nächstes bekommst.
Da,
ne,
würde ich aber definitiv bei meinen Ex-Partnern, das ist doch Quatsch.
Nein, doch,
wie
doch.
Wie meinst du das?
Ja, weil du kannst immer besser daran arbeiten, als dir was völlig Neues zu suchen. Und, nein, dann hast du nämlich dann andere Probleme. Da hast du andere Probleme irgendwann,
vor allem, weil es bei Partnerschaften ja nicht um besser oder schlechter geht. Und das ist witzig, damit bin ich viel konfrontiert worden, weil ich hatte, das muss ich wirklich mal sagen, ich hatte nur tolle Ex-Freunde. Das ist, muss man auch erstmal schaffen, in mein Alter zu kommen und zu sagen, ich war nicht einmal mit einem Arschloch zusammen, ich war nicht einmal mit jemandem zusammen, der mich schlecht behandelt hat, ich war nicht einmal mit jemandem zusammen, mit dem ich eine schlechte Beziehung hatte. Ich hatte immer gute Beziehungen und immer gute Typen und eigentlich auch mit allen noch ein gutes Verhältnis, außer mit einem, da habe ich meinen Geburtstag vergessen, das hat er mir irgendwie übler genommen, als er es vielleicht hätte tun sollen. Und als ich mich von einem von meinen Partnern getrennt habe, da war ich gar nicht mehr so jung. Da war ich in einem Alter, da fangen andere an, Familien zu gründen, zu heiraten, so, ne, sag ich mal, erwachsen zu werden. Und der war wirklich super. Der sah toll aus, der hat mich gut behandelt, der war lieb. Wir hatten auch eine gute Beziehung. Und ich habe mich trotzdem getrennt. Und ich bin in meinem Bekanntenkreis auf vollkommenes Unverständnis gestoßen. Und oft auf diese Sache, glaubst du denn, du findest noch mal jemand Besseren? Also bezogen darauf, glaubst du, du findest jemanden, der noch besser aussieht, der noch erfolgreicher ist, der dich noch besser behandelt? Aber das ist ja nicht das Entscheidende einer Beziehung. Das ist vielleicht das Entscheidende bei rationalen Entscheidungen. Aber ich habe zum Beispiel immer romantische Filme geguckt und war unglücklich und war traurig und habe immer gedacht, das hätte ich auch gern oder ich würde gerne auch sowas fühlen. Dann haben immer Leute zu mir gesagt, ja, aber das Leben ist kein Hollywood-Film und du hast zu hohe Ansprüche. Aber ich hatte den einzigen Anspruch, dass ich ein gutes Gefühl habe und dann ein richtiges Gefühl habe. Meine Mutter hat immer gesagt zu mir, wenn sich was falsch anfühlt, dann ist es auch falsch. Und das kann überhaupt niemand, dafür brauchst du nicht mal eine Erklärung. Das heißt, ich habe mich wirklich quasi ohne rationalen Grund dann getrennt. Und das war für ihn übrigens auch die beste Entscheidung, weil tatsächlich ist das ein super Typ, das ist ein unfassbarer Fang. Der hat auch wirklich was Besseres verdient als eine Frau, die ihn irgendwie nimmt, weil er eine rational gute Entscheidung ist. Und das ging so weit, dass mir meine Frauenärztin gesagt hat irgendwie, oh, verrückter Satz eigentlich. Die hat mir gesagt, die kannte den, weil wir waren mal zusammen da im Wartezimmer, weil die ist in der Innenstadt, wir wollten danach was machen. Oh, das machen aber auch die wenigsten Frauen, sich in dem Alter nochmal von ihrem Partner trennen.
Ich wollte damit doch nur sagen,
so nach dem Motto, jetzt ist die Chance vorbei.
Ich wollte auch damit nur sagen, dass also manche Beziehungen nicht so schlecht sind, wie sie einem selbst vorkommen.
Wobei ich, also eine Sache ist mir da wirklich wichtig nochmal zu sagen, ich glaube es gibt, und das habe ich relativ spät irgendwie erst so gecheckt im Leben, es gibt auch Beziehungen, wo die Leute unglaublich scheiße zueinander sind.
Viele.
Und das finde ich halt manchmal so verrückt, weil man eigentlich ja denkt, in der Beziehung sind die Menschen, die am besten so, weißt du, dass man gut zueinander ist. Und dass es aber Beziehungen gibt, wo ich so denke, ey, wenn das jetzt eine Bekannte oder ein Kumpel zu mir sagen würde, würde ich sagen, hinfort. Ich lösche dich und blockiere dich.
Alle gut behandeln, nur ihren Partner nicht.
Genau.
Die freundlich, respektvoll sind, aber nicht zu ihrem
genau.
Partner.
Und, und dann denke ich halt so ein bisschen, wenn du in so einer Beziehung dich befindest, weißt du, dann schnell, ne, würde ich immer sagen, irgendwie trennen und so zum Thema Entscheidung
ja, das
treffen.
So habe ich nicht gemeint, so Beziehungen meine ich nicht, aber es gibt ja so Beziehungen, wo dir so, wo du denkst, es ist so eingefahren oder es ist so, es läuft so, ne?
Das ist aber, glaube ich, eine Sache auch nach Jahren, also wenn du einfach erstmal nur gelangweilt bist, ist es, glaube ich, erstmal kein Grund, sich zu trennen, da gebe ich dir recht.
So. Sag mal, ihr wart ja auch mal zusammen, ne, ihr hattet ja mal eine Beziehung, oder? Mhm. War das für euch eigentlich klar, dann zu sagen, dass da eine Freundschaft draus wird? Oder habt ihr, weil da habt ihr ja schon zusammen irgendwie im Radiostudio dann gesessen. Also ich meine, das ist ja irgendwie auch ein krasser Moment.
Das ist witzig, das Fragen. Ich glaube, es gibt keine Frage, die mir öfter gestellt wird, so als das. Das war alles so, das hat sich einfach wirklich fluid so ergeben, ne?
Ja, würde ich auch sagen.
Ganz komisch. Also ich kann mich da, ich kann dann denken immer, ich drücke mich um eine Antwort. Ich kann mich weder an den Moment erinnern, als wir gesagt haben, jetzt sind wir nicht mehr zusammen, jetzt sind wir Freunde. Das hatte kein großes, dramatisches Ende. Ich glaube, so wie es jetzt ist, sollte es einfach sein. Also ich glaube, dass wir füreinander wirklich gemacht sind. Das sagt auch jeder, der uns näher kennt. Auch für meine Familie zum Beispiel gehört Lars genauso zur Familie wie ich. Die rechnen fest damit, dass wir irgendwann alle zusammen mal auf dem Anwesen von meinen Eltern irgendwie das Leben verbringen. So, und die sagen auch immer, kann der mal mit in Urlaub wieder und so. Aber ich glaube, wir sind füreinander gemacht. So, wir sind so Lebensmenschen, aber jetzt, ich glaube, in der Beziehung, wir sind jetzt so ein, weil wir uns gar nicht ähnlich sind, ne? Wir sind eigentlich komplett unterschiedlich und ich glaube, eine Beziehung braucht schon auch Gemeinsamkeiten. Und die haben wir eigentlich nicht. Die einzige Gemeinsamkeit, die wir haben, ist eigentlich, dass wir uns wahnsinnig gerne mögen. Und loyal zueinander sind und immer füreinander da sind und ein familiäres, also Verhältnis zueinander haben. Aber mir fallen sonst wenig Dinge ein, Hobbys, Interessen, selbst Lebensansichten haben wir nicht so viele gemeinsam.
Also man muss natürlich also mal sich die Liste von Sarahs Ex-Freunden angucken, um überhaupt mal zu verstehen oder mal zu überblicken, was eigentlich einer mitbringen muss, um da entsprechend, sag ich mal, in der Beziehung zu überleben. Ich darf natürlich jetzt keine Namen nennen, aber es sind natürlich nicht nur unbekannte Menschen dabei, sondern das ist natürlich, ich sag mal, Bundesliga-Stars, Ärzte, auch Bundesliga-Stars, die man so kennt natürlich, deswegen sind es ja auch Stars. Und wir nennen jetzt keine Namen, aber es sind natürlich schon Leute dabei, wo ich sagen würde, also der sieht aber wirklich sehr gut aus, was der verdient Schweine viel Geld. Wie kann man sich eigentlich von so einem, wie kann man eigentlich mit dem nicht zusammen sein? Da würde, glaube ich, 99,8% der Leute, die uns zuhören, würden sagen.
Aber wir haben doch drüber gesprochen, aber das ist, glaube ich, nicht der entscheidende Faktor.
Nein, aber ich sage nur so rein allgemein ist ja genau, also Sarah hat im Prinzip die Männer in die Wüste geschickt, wo andere also einiges für geben würden, mit denen zusammen zu sein. Ich rede
aber zum Beispiel, dir habe ich mich immer total nah gefühlt. Ich weiß noch, dass ich damals meiner Mutter gesagt habe, bei all meinen Ex-Freunden, bei allen, die jetzt mal ausgenommen, was wirklich immer so, das ist immer so ein blöder Spruch, das liest man immer bei Facebook, ich erkläre gleich, wie ich das meine, dass die mich gar nicht gesehen haben. Und damit meine ich, ich hatte nie ich glaube, ein besonders gutes Selbstbewusstsein. Ich hatte auch nie ein besonders schlechtes Selbstbewusstsein. Ich glaube, es geht mir wie vielen anderen Menschen, dass ich natürlich irgendwie Dinge habe, die ich an mir mag, Dinge habe, die ich an mir nicht mag. Aber ich habe schon immer das Gefühl gehabt, dass diese Männer eigentlich das, was mich jetzt unterscheidet von anderen Frauen, gar nicht so richtig erkennen. Also, dass die mit mir zusammen sind, ohne wirklich in das verliebt zu sein oder das zu lieben, was mich eigentlich ausmacht. Ich hatte immer das Gefühl, dass es, wie du sagst, eher eine Zusammenfassung aus allem gewesen, ob man gut genug füreinander ist. Ich hatte oft das Gefühl, meine Ex-Freunde sagen, die ist, keine Ahnung, lustig genug, erfolgreich genug, sieht gut genug aus, wir haben genug gemeinsame Interessen, plus, minus, geteilt, so. Am Ende ist die beste Wahl, mit der bin ich jetzt zusammen. Einer der Ex-Freunde hat mal zu mir gesagt, er wäre so enttäuscht gewesen.
Schade, dass sie keinen Namen nennt.
Einer meiner Ex-Freunde hat mal zu mir gesagt, er wäre so enttäuscht gewesen, dass ich mich von ihm getrennt habe. Weil er in dem Moment, wo er mich gesehen hat oder nach dem ersten Tag, wusste, mit der ziehe ich es jetzt durch. Und das ist genau... Das ist, man kann es als Kompliment sehen, man kann aber sagen, aber genau das ist es nicht. Ich möchte nicht für jemanden sein, der denkt, aha, mit der ziehe ich es jetzt durch. Sondern es wird immer jemanden geben, der am Ende lustiger ist als du, schöner ist als du, erfolgreicher ist als du. Und wenn also die Mischung aus all dem das ist, was dich dazu veranlasst zu sagen, mit der ziehe ich es jetzt durch, dann muss ich ja mein Leben lang diesen Standard halten. Wie anstrengend ist das denn? Aber wenn ich sage, den Andi, den liebe ich mehr als alles andere auf der Welt. Und ich kann gar nicht sagen, warum, sondern weil der Andi ist. Deswegen finde ich es auch komisch, wenn Leute beantworten können, warum oder was liebst du an deinem Partner? Ich finde das so rational zu betrachten. Was soll ich denn da sagen? Der kümmert sich toll um die Kinder, der sorgt für mich, der behandelt mich gut. Also erstens sind das Sachen, die setze ich voraus. Aber das andere ist doch genau das, was du eigentlich nicht erklären kannst, sondern das ist die Person und die liebe ich, weil sie diese Person ist. Punkt.
Das finde ich übrigens auch immer verrückt, wenn man so in der Öffentlichkeit steht. Also ich glaube, dass da immer so ein Druck auch herrscht, sozusagen jemanden zu haben. So, man zeigt sich dann auf dem roten Teppich und so. Und dass ich glaube, es Menschen gibt, die danach auch so ein bisschen Ausschau halten. Also dass der Status so stimmt. Ja. Und das fand ich jetzt zum Beispiel damals bei Angela Merkel und ihrem Mann irgendwie so ganz geil, dass denen das ja gelungen ist, so, Alter, das ist mir jetzt scheißegal. Ja. Also ich komme mal mit, aber ich komme auch mal nicht mit, weil ich irgendeine Konferenz habe. Und so sollte es ja eigentlich auch sein. Aber ja, ich glaube, dass ganz viele so Angst haben, dass irgendwie ihr Status komisch ist, so, ja.
Ja, also ich bin da, wir haben da ja mal ganz kurz drüber gesprochen, ich bin da ohnehin ganz anders als Lars, viel anfälliger für, ich sag jetzt mal, gesellschaftliche Normen. Also es fällt mir schwer, mich bewusst dagegen zu entscheiden, Dinge zu tun, von denen ich weiß, das ist jetzt nicht normal oder das erwartet man jetzt eigentlich anders von mir. Ich komme ja auch noch gerade so, ich glaube, bei der jetzigen Generation hat sich das total geändert, aber ich komme gerade noch so aus der Generation, wo es eigentlich sehr klar war, wie das Leben mal läuft.
Sarah ist der letzte Millennial.
Ja, ja, naja, also hinter mir kippt es total. Ich merke zum Beispiel, dass meine kleinste Schwester, die ist Jahrgang 95, das ist eine richtig andere Generation. Die haben auch andere Normen und Normalitäten. Die fühlen das so nicht mehr wie wir. Aber für mich war schon klar, also irgendwie was... normal ist. Und ich wollte immer normal sein. Da war normal irgendwie, gehst in die Schule, machst eine Ausbildung oder
da muss man sagen, das ist der Sarah gut gelungen.
Ja, und dann, keine Ahnung, mit 27 lernst du deinen Typen kennen, mit 29 heiratest du, mit 30 das erste Kind, mit 32 das zweite Kind und dann bist du vor allem mal Mutter. Mal so runtergebrochen, das war so. Und jetzt ist es ja bei mir eindeutig anders gekommen oder zumindest mal alles 10 Jahre verzögert. Und das war für mich schwierig, da auch gerade bei der Trennung mich bewusst dagegen zu entscheiden, zu sagen, okay, ich mache das jetzt anders, weil es fühlt sich nicht richtig an. Und ich weiß noch, vor ein paar Monaten oder so bin ich mal so nachts zur Arbeit gefahren, früh morgens, und da waren so die Flugzeuge am Himmel, da wusste ich, in irgendeinem davon sitzt mein Mann. Und dachte ich so, ach, ich bin so glücklich und alles ist richtig, so wie es ist. Und dann dachte ich so, ja, und da kannst du aber auch stolz auf dich sein, weil es ist nicht zufällig so gekommen. Weil du hast dich wirklich genau an dem Punkt damals entschieden, im Zweifelsfall bleibe ich allein. Und ich trenne mich und gegen die Erwartungen, die Mann dann so an mich hatte, gebe ich da dem Leben auch nochmal die Chance. Und das ist echt untypisch gewesen für mich damals.
Ich habe so ein paar Fragen, bevor es jetzt zu gefühlsschwulstig wird und alle Männer sagen, was höre ich mir da eigentlich gerade an?
Gibt es Männer, die diesen Podcast hören?
Ich weiß nicht, also auf jeden Fall, das ist ja so ein bisschen so.
Unsere Hauptzielgruppe sind Frauen. Nee, wir haben auch tolle Männer, die uns hören.
Ja, aber für die Männer würde ich gerne mal so ein paar Sachen abhaken, einfach nur, um das jetzt auch, hat aber noch was mit Beziehungen zu tun.
Okay.
Wenn ich zum Beispiel jetzt Fußball gucke und dein Ex-Freund erscheint da und, keine Ahnung, Champions League zum Beispiel, sage ich jetzt mal, und da gibt er ein Interview. Na? Und dann frage ich mich immer, könntest du den eigentlich anrufen und sagen, ich würde gerne zu einem Champions League Spiel kommen?
Nee.
Und sagen, hast du mal zwei Tickets für mich?
Nee.
Könntest du nicht mehr?
Nee.
Warum das denn jetzt nicht? Was ist denn das für eine Scheiße? Wieso kannst du den nicht, könntest du den überhaupt nicht mehr anrufen?
Also wir hatten lang noch relativ engen Kontakt, aber nein.
Also, aber also dann müsste ja man
eine absolute Enttäuschung jetzt.
Ich würde sagen, es ist eine Frage, also die Herausforderung, wie man die Frage stellt, ne? Also man kann ja sagen, pass auf, hast du zwei Tickets für das Champions League Finale? Oder pass auf, ich habe hier so eine kleine Herausforderung und ich überlege gerade hin und her, ob ich im Podcast alles auspacke über uns. Wenn du das nicht möchtest, würden wir uns über Champions League freuen.
Ich hatte ja gar nichts
freuen.
Unangenehmes eigentlich auszupacken. Es war also wir hatten das war ja
aber wenn du jetzt sozusagen, also der würde wissen, wer du bist. Fangen wir mal so an. Ne?
Ja.
Aber es gibt keine Fußballtickets jetzt mehr oder weniger so.
Nee.
Okay.
Ich glaube nicht.
Okay.
Findest du echt das Beziehungsthema so langweilig? Meinst du, Männer finden per se Beziehungsthemen langweilig?
Ich finde das Fußballtickets-Thema interessant. Aber jetzt auch nicht mehr, hat sich jetzt schon erledigt.
Seit wann bist du denn so ein Fußballfan?
Ich frage nur einfach allgemein. Ich frage einfach so gefragt.
Ja, wundert mich auch.
Ja.
Deine Mama guckt ja immer Fußball, du willst du doch für deine Mutter haben.
Nein, gar nicht. Ich war nur mal gefragt. Ja, okay.
Na, was ich noch zum Thema, auch wenn es dich jetzt lange
hast du denn irgendwelche Benefits von irgendwelchen Ex-Freunden? Zum Beispiel, da waren auch Ärzte dabei.
Na klar.
Also kann man da, kannst du schon, hast du schon noch irgendwie Kontakt
voll.
Zu. So.
Ja. Total.
Ich meine, einer ist auch Schönheitschirurg, kann man auch mal sagen. Da kann man genau. Ja, da könntest du aber jetzt noch hin.
Da werde ich hingehen.
Also,
ich folge denen natürlich bei Instagram.
Deinem Ex-Freund, dem
also
Schönheitschirurg.
Ihm persönlich, dann seinem Arzt-Account und dem von der Praxis, bei der er jetzt arbeitet.
Und da könntest du also auch sagen, hallo, hier ist die Sarah, ich bräuchte ein Gesichtslifting.
Ja, die machen tolle Sachen, das gibt's glaube ich bei uns. Ich hätte auch einiges gemacht in Leipzig, aber ich glaube, so weit sind wir hier irgendwie gar nicht. Er arbeitet jetzt in Hamburg. Die machen mit Laser und was weiß ich und was die für Ergebnisse haben. Und da hat mir das auch schon, also jetzt, der hat jetzt nicht gesagt, hier, du kommst ja auch ins Alter, du hast es ja nötig, aber mit dem habe ich auch noch guten Kontakt.
Ah ja,
also was um alles in der Welt würdest du machen lassen wollen?
Ja, so ein Facelifting mache ich auf jeden Fall, dann so in 10 Jahren oder so. Weißt du, wie das aussieht? Du siehst einfach aus wie du, aber 10 Jahre jünger. Das ist nicht mehr wie früher. Früher haben die ja nur die Haut geliftet quasi. So. Und mittlerweile liften die ja alles mit drunter, also das ganze Gewebe, ja. Und das sieht jetzt nicht mehr aus wie so eine Mumie. Und wenn die es gut machen, du siehst einfach aus wie du 10 Jahre früher.
Weil man sieht ja manchmal noch so diese Leute, die dann gar nicht mehr lachen können. Oder, nee. Und die dann irgendwo auftauchen und denken, sie sehen total toll aus und werden gar nicht mehr erkannt, weil die denken, wer ist das denn?
Nee, die wartet. Also, und dann machen die hier auch so Augen, also ne, wenn das hier so schrumpelig wird an Augen, sodass du dann keine, wie heißt denn das?
Schlupflieder
mehr hast. Und also definitiv. Also das Problem ist, mein Mann ist da mega anti. Mega.
Dein Mann?
Der sagt immer, wenn ich sowas mache. Und weil der genau wie viele denkt, ey, ich kenne so viele, das sieht so scheiße aus. Und man sieht irgendwie so, aber du siehst das ja nur bei denen, die es scheiße haben machen lassen. Die es gut haben machen lassen, da denkst du einfach, oh wow, gute Gene. Ja, ach, am Arsch die Räuber. Die haben das alle einfach gut machen lassen. Nur das Problem ist, bei so Botox oder bei Hyaluron, das kannst du ja einfach so, keine Ahnung, in der Mittagspause oder so machen. Aber ich glaube, auf Dauer hilft nur so ein Gesichtslifting und da habe ich ein bisschen Angst vor, weil, also, das ist halt schon eine richtige OP. Und dann siehst du so eine Woche, siehst du halt echt aus, wie so alles geschwollen, alles blutunterlaufen und ich glaube, du brauchst so 3 Wochen, bis du wieder normal aussiehst und das sind, glaube ich, krasse Schmerzen. Aber es ist dann halt mal statt einem Bali-Urlaub oder sowas, auch von Kosten her. Also.
Bali-Urlaub.
Dann komme ich jetzt nur gerade drauf, weil gerade jemand, den ich kenne, in Bali.
Um mich herum fahren sowieso alle Leute ständig in Urlaub.
Ja, Wahnsinn.
Ständig fahren irgendwelche Leute in Urlaub. Urlaub.
Ja, ich frage mich doch immer, wie sich alle mit einem normalen Gehalt das alles leisten können. Dicke Autos, dickes Haus, Riesenurlaub. Ja,
die haben halt kein normales Gehalt.
Wenn ich
Gehalt,
das mal durchrechne. Ja, ja. Du weißt ja bei manchen Leuten, was die verdienen im öffentlichen
Aber
Dienst.
Aber vielleicht haben die ja auch einfach ihren Lebensstandard so, genau, geerbt. geerbt.
Nebenjob.
Geerbt haben, ja. Also.
Ja, das stimmt.
Gut.
Das ist einer der großen. Ich wollte eigentlich nochmal aufs Beziehungsthema kommen, aber du bist froh, dass wir es jetzt abgehakt haben.
Nö, gar nicht. Ich habe nur Fußballtickets habe ich abgehakt.
Aber es gab ja noch mehr Fragen.
Schönheits-OP, so und.
Weil wisst ihr, wir haben ja gerade über Beziehungen gesprochen, was mich auch ein bisschen nervt bei dem ganzen Thema.
Beim Thema Beziehung. Mhm,
dass ich sehe, wie viele Leute da immer noch urteilen, was eigentlich eine normale Beziehung ist und was eine richtige Beziehung ist und was keine richtige Beziehung ist.
Wer macht denn sowas?
Eigentlich fast alle. Also zum Beispiel, wenn du in jemanden verliebt bist und wenn du jemanden attraktiv findest, dann ist es richtig und normal, dass du mit dem zusammen bist und eine Familie gründest. So. Aber jemand, der jetzt mit einem Älteren zusammen ist oder mit jemand Reichem zusammen ist, und den quasi nur benutzt, dann ist es kein guter Grund, zusammen zu sein. Und das zum Beispiel sehe ich total anders. Ich finde, man gibt immer was in eine Beziehung rein und man bekommt immer was zurück. Und ich finde, am Ende erwartet jeder, dass dieser, ich nenne das jetzt mal Deal, und das kann jetzt alles sein, für ihn aufgeht. Jemand, der mir ein gutes Gefühl gibt. Jemand, und wer sind denn wir? Also ich weiß halt, wie dann immer geurteilt wird, wenn, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal den Klassiker. Da ist irgendwie eine Frau aus welchem armen Land auch immer und die ist jetzt mit einem dicken Deutschen zusammen und guck mal, was denken die ja, warum die mit ihm zusammen ist und so. Und dann denke ich immer so, wer sind wir denn darüber zu urteilen, dass das für diese Frau und dass die den vielleicht wirklich dann liebt, weil er ihr dieses Leben ermöglichen kann. Warum ist das ein falscherer Grund, mit jemandem zusammen zu sein, als weil ich in jemanden verliebt bin, weil er so doll zu mir passt im Sinne von, ja, den finde ich attraktiv, keine Ahnung was. Ich glaube, jeder kann was einbringen in eine Beziehung und darüber überhaupt zu urteilen, finde ich immer schwierig. Wie du sagst, wenn du jemanden siehst, der doof zueinander ist und respektlos, das ist immer ein Grund, finde ich tatsächlich auch, man sollte nicht mit jemandem zusammen sein. Aber ich kann dazu nur sagen, die meisten Paare, das ist wirklich eine Beobachtung, die meisten Paare, von denen ich dachte, eieiei, also die brennen jetzt aber auch nicht gerade füreinander. Und es war so eine Beziehung, wo ich dachte, da bin ich ja viel verliebter, da bin ich ja viel glücklicher mit meinem Partner. So. Die haben es geschafft zusammen. Und die, wo du dachtest, oh, big love und Schatzi im Aussie, keine Ahnung. Da war dann irgendwie auch ziemlich schnell Schluss, wenn die Realität gekommen ist. Und deswegen finde ich, dieses ganze Beziehungsthema ist viel zu viel mit Beurteilungen behaftet.
Ich habe mal so ein Seminar gehabt zum Thema Drehbuchschreiben, ne? Und da war der Dozent, hat sozusagen so ein bisschen drüber geredet, wie man so Figuren entwickelt, wenn man jetzt einen Kurzfilm oder einen Spielfilm oder so schreibt. Und dann tauchte eben auch die Frage auf, was muss denn passieren, deswegen ich jetzt so ein Drehbuch schreibe, dass sich zwei Menschen ineinander verlieben. Und da hatte er eine echt spannende These, ja, die mir sehr im Kopf geblieben ist. Weil er hat gesagt, landläufig würde man denken, dass man sich vielleicht in jemanden verliebt, weil man den anderen braucht. Ja. Und er sagt, ja, das ist aber nicht so. Sondern wir Menschen haben halt ein Problem, dass wir immer uns vergewissern müssen, dass wir wirklich da sind, quasi. Weil wir können zwar im Spiegel sehen, wir sehen uns auf Fotos, aber eigentlich haben wir nicht so richtig die Gewissheit, dass wir existieren und dass das was ist, was uns umtreibt. Und das schönste Gefühl eigentlich, was wir haben, ist, wenn wir gebraucht werden, wenn der andere uns quasi braucht, weil wir dann die Gewissheit haben, dass wir da sind und dass wir
einen Sinn haben.
Genau. Und ich glaube, das ist manchmal vielleicht auch so der Punkt, weißt du, wie du auch von deinen Beziehungen erzählt hast, weißt du, wenn man halt mit jemandem zusammen ist, der unglaublich erfolgreich und so ist und unglaublich selbstbewusst so sein Leben lebt und man hat so das Gefühl, eigentlich braucht er mich ja gar nicht, weil konnte jetzt auch so, ne? Dass man dann nicht halt so nicht so stark verknallt ist, ja.
Also ich glaube, es sind einfach wahnsinnig viele Facetten und es liegt auch extrem an deinem Charakter. Es gibt ja auch, wenn du sagst, so gebraucht werden, es gibt ja viele, die haben so einen, ich nenne das jetzt mal Helferkomplex, so Küchentischpsychologie-mäßig. Das habe ich überhaupt nicht, so gar nicht. Aber natürlich ist es einfach wichtig, das Gefühl zu haben, nicht alleine zum Beispiel zu sein, wobei es da ja auch Menschen gibt, die sind in einer Beziehung, um in einer Beziehung zu sein. Das hatte ich nie. Ich war immer wahnsinnig gerne alleine. Ich fand Single sein total geil. Und ich weiß, ich habe immer eine lange Phase gehabt zwischen meinen Partnerschaften. Ich habe nie den einen für den anderen verlassen oder so. Da waren oft 2-3 Jahre dazwischen. Und das einzige Mal, das nicht so lange dazwischen war, war, als ich dann Lars kennengelernt habe und mich knall auf Fall in den verliebt habe. Und das war nämlich, ich sage jetzt in Anführungszeichen, vielleicht nur ein halbes Jahr. Und ich weiß noch, ich bin morgens aufgewacht und ich wusste, es war so, nachdem wir uns getroffen haben, wir so, oh Gott, jetzt bist du verliebt. Oh, jetzt bist du in einer Beziehung. Und ich fand es zum Kotzen, weil ich total gerne noch allein geblieben wäre. Weil ich fand es total geil, allein zu sein. Und das ist, glaube ich, auch eine Typfrage. Es gibt Menschen, die sind gerne allein und es gibt Menschen, die nicht gerne allein. Zu glauben aber, dass man weniger allein ist per se, weil man in einer Beziehung ist, das weiß ich, da lege ich mich fest, da brauche ich keine Studie für, ist auf gar keinen Fall richtig. Weil ich weiß, die einzigen Male in meinem ganzen Leben, in denen ich mich wirklich alleine gefühlt habe, war in unglücklichen Beziehungen. Wenn du abends im Bett liegst, neben dir liegt jemand und du denkst so, ich bin unglücklich, der sieht mich nicht, ich sehe ihn nicht, der nervt mich. So allein habe ich mich allein nie gefühlt. Weil wenn du Single bist, sorgst du ja dafür, dass du trotzdem gute Partnerschaften im Zweifelsfall hast. Mit Freunden, mit deiner Familie. Du suchst dich jemanden, mit dem du in Urlaub fahren kannst, mit dem du schöne Erinnerungen teilen kannst. Und auch dieses im Alter alleine sein, wenn man sagt, ja, und was macht der dann, wenn er irgendwie 70 ist? What the fuck, woher weißt du das? Und da gibt es ja tatsächlich, ich habe dir mal ein Buch geschenkt, ne, von einem Soziologen, der wirklich Zahlen ausgewertet hat, was Menschen wirklich glücklich macht und was sie nicht glücklich macht. Also machen Kinder glücklich, macht ein guter Job glücklich, bla bla bla. Der hat dieselben Menschen über Jahrzehnte, dass du also sagen kannst, sind immer dieselben Leute und wie ist die Glückskurve, mit welchen Ereignissen hoch oder runter gegangen. Und das ist einfach vollkommener Schwachsinn. Du bist im Alter nicht glücklicher und nicht weniger alleine, zum Beispiel nur, weil du Kinder hast. Das ist einfach Wahnsinn. Dasselbe gilt für Partnerschaften. Also ich glaube, es ist immer wichtig, einfach sich Menschen zu suchen, auf die man sich verlassen kann. Und wie viele das sind, ist, glaube ich, auch so eine Frage. Ich glaube, mehr als 2-3 kann kein Mensch haben. Das ist gar nicht möglich.
Puh, das war ein krasser Monolog.
Sarahs Glücksformel.
Boah.
Ja, was denn? Nur weil du nicht über sowas reden willst, Lars. Warum eigentlich?
Was soll ich denn darüber reden, wenn doch du den weitesten Teil schon übernommen hast jetzt hier?
Ja, aber es ist ja ein Austausch.
Das war doch kein Austausch.
Und du hast immer schlaue Sachen zu sagen. Ich sag immer, eigentlich ist der Lars der beste Glückscoach, weil ich keinen Film kenne, der so konstant in einer guten Mut ist eigentlich wie du.
Na, bedankt euch bei Sarah von Neuburg, dass ihr da jetzt noch nicht so viel mitbekommen habt. Was? Vielleicht das nächste Mal.
Oh nein, mach doch nicht aus.
Aua, warum nicht? Wolltest du noch was erzählen?
Nein, aber ich will jetzt auch nicht selbst so viel erzählt haben.
Und dann nee, die Zeit ist rum.
Dann schneide ich was raus von dem, was ich erzählt habe. Ich lasse mir nicht wieder vorwerfen, nur ich habe die ganze Zeit erzählt.
Herzlich willkommen zu Ihrem Podcast, Sarah Love.
Erzähl doch was.
Ich habe überhaupt nichts mehr zu. Es ist Feierabend jetzt hier. Das war's.
Na gut.
Alle Beziehungsfreunde freuen sich.
War auf jeden Fall spannend, muss ich sagen.
Ja.
Ja.
Das finde ich nicht richtig. Das ist so typisch Lars.
Wieso?
Ja, sich beschweren.
Ich habe mich gar nicht beschwert.
Dass ich zu viel erzählt habe, aber selbst einfach. Dann hier, was hast du denn auf deinem Zettel? Erzähl doch. Wir erzählen noch 10 Minuten, kannst nur du erzählen.
Ich erzähle gar nichts mehr. Tschüss.
Immer ist was. Der Podcast.
Mit Sarah von Neuburg,
Andreas Piasek
und Lars Christian Kader.
Eieieiei. Nicht richtig. Du kannst doch einfach was dazu sagen.